Aber jetzt tatsächlich eine Frage mit der neuen Friese. Mit wem assoziierst du mich? Weil Hintergrund ist der, dass drei Personen inklusive mir selber schon den identischen Gedanken hatten, also den fast identischen Gedanken mit der Kurzhaarfrisur.
Bonucci.
Ah, okay, das ist besser. Ich habe schon zweimal Julian Reichelt gehört, aber in gut aussehend und sympathisch, wo ich auch gedacht habe, gut, das schließt sich ja gegenseitig aus. Keine Ahnung, und bei mir gibt es Kaffee und Calcio als Wachmacher und keine anderen Dinge.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao ragazzi, die Serie A ist beendet, fast, jetzt habe ich mir selber diese Stolperfalle eingebaut, fast ist sie beendet, aber zumindest die offizielle Spielzeit ist abgeschlossen. Hier die nächste Folge Serie Amore für euch. Herzlichen Dank an dieser Stelle erstmal für die ganzen Fragen, Support und Insta, die 400 voll gemacht.
Geil.
Da ziehe ich doch, ja, mega geil, da ziehe ich den Hut vor. Liebe Grüße von Navid, soll ich sagen. Der ist heute nicht am Start, aber dafür wieder mit dabei. Der Mann, der sich zum richtigen Zeitpunkt der Saison eine Auszeit gönnt, Marius Soike aus Hamburg.
Grüße, Grüße. Also ja, sorry, dass ihr wieder mit mir vorlieb nehmen müsst. Das klang ja schon aus den Kommentaren so, als müsste ich mich hier jetzt auf meine Ablösung bereit machen.
Nein, auf keinen Fall.
Und, was ja auch völlig gerechtfertigt ist.
Ja, aber Navid hat auch schon gesagt, er kommt erst wieder, wenn er wieder ein Stadionerlebnis im Petto hat. Irgendwie so zwischendurch, da hat er dann keinen Bock drauf. Ja, wir haben selber vorhin schon drüber diskutiert, wie wir das alles in eine Folge packen wollen, was da so passiert ist am Wochenende. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, es gibt jede Menge Stadionerlebnisse. Also ihr habt Bock, das macht großen Spaß, wie sehr ihr hier mit teilnehmt und uns unterstützt und selber sozusagen diesen Podcast mitgestaltet. Das finde ich großartig. Und wir geben jetzt, versuchen bestmöglich den restlichen Senf zusammen zu kratzen und haben ja nicht nur den Spieltag. Und es wirkt schon wieder, als wäre es zwei Wochen her, dass ich noch auf der Couch im Olivenhain saß und mir das Europa-League-Finale reingezogen habe.
Da gab es ja wahrscheinlich so leicht verfügbar, einfach im Fernsehen, oder?
Das war tatsächlich Free-to-Air, wie man so schön sagt. Und liebe Grüße an Francesco im Übrigen. Ich habe hier noch den eigentlichen Folgennamen stehen. Den habe ich schon aufgeschrieben, bevor das Spiel war. Vielleicht habe ich es gechinkst. Sorry, aber Mir San Mu wird es nicht. Über den jetzt neuen Folgentitel müssen wir uns dann noch unterhalten.
Was fehlt, aber so was wie vierte Halbzeit in Reggio Emilia oder so.
Ja, vielleicht das. Nee, aber lass das mal irgendwie kurz bestmöglich zusammenfassen, was da in... Ich habe dann mal mitgestoppt, ne, weil Navid das unbedingt gucken wollte. Es waren über 3 Stunden TV-Zeit. Ja. Und zwar ohne Vorlauf und alles. Ne? Also das hat sich gezogen.
WM-eske Nachspielzeiten.
Ja, krank und vor allem auch in der Verlängerung. Und viel Bohai, nicht allzu viel Fußball. Also das, was wir eigentlich eben auch erwartet hatten mit dem schlechteren Ausgang für die Roma, also Dybala. Da war ja die Tage davor immer die Diskussion, kann er spielen? Dann haben sie gesagt, er kann spielen, 30 Minuten. Dann hat es dann doch für länger gereicht und er ist dann auch derjenige, der die Führung erzielt hat.
Nach einem Pass, den ich Mancini nicht so getraut hätte.
Stimmt, ja, Wahnsinn. Da hat er noch sein gutes Erlebnis gehabt. Er ist dann aber auch der mit einem Eigentor den Ausgleich besorgt. Da kann man ihm keinen großartigen Vorwurf machen. Nee. Also das war jetzt nicht super viel Slapstick. Und dann war es mir wieder so, also von außen betrachtet, die Roma zu passiv. Allerdings kann das ja auch gut gehen. Also sie haben ja das meiste stark wegverteidigt. Die beste Chance selbst hatte dann mal noch Belotti, der gut war, nachdem er hereingekommen ist. Bono aber da schon gezeigt, dass er vielleicht an dem Abend noch eine größere Rolle spielen würde.
Ich fand aber tatsächlich, dass man ganz klar gemerkt hat, dass so als Dybala und dann noch Abraham runtergingen, wie viel Qualität dann da halt auch auf dem Platz fehlt. Mhm.
Ja, das stimmt schon. Ja, ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren, definitiv nicht. Ja, und ansonsten wurde mega viel über den Schiri diskutiert, also und der Ausschlag war groß in beide Richtungen. Gestern habe ich mich kurz mit Christian unterhalten, Christian Bernhard. Also ich verstehe nicht diese mega krasse Mourinho-Ansicht. Okay, dass er das so macht und dass er es dann auch noch in der Garage macht, wo er weiß, dass Kameras laufen. Jo, kultig, ne? Aber ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn ehrlicherweise, Anthony Taylor, auch nicht so gut, wie er dann zwischenzeitlich irgendwie von Medien Note glatte 1. Also eine glatte 1 kann es auch nicht geben, weil er hat schon Fehlentscheidungen drin gehabt. Beim Belotti-Ding zum Beispiel hätte es Ecke geben müssen. Kleinigkeiten. Ja, in der Beurteilung eines Schiedsrichters muss natürlich auch zur Geltung kommen, dass das eine extrem schwer zu leitende Partie war. Also ich glaube, du kannst ja auch in einer Schulprüfung mehr Punkte verdienen, wenn du eine schwere Aufgabe löst. So, deswegen fand ich das insgesamt auch vom Auftreten und wie er es moderiert hat und wie er mit den Spielern umgegangen ist und so, fand ich das schon nah dran an einem sehr guten Schiedsrichterauftritt.
Ja.
Und er hatte sich halt vorgenommen, und das haben wir ja auch in den Runden davor, zum Beispiel in der Champions League beobachten können, dass er nicht derjenige sein wollte, der dieses Fußballspiel entscheidet. Und die Herangehensweise finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ich muss jetzt aufpassen, hat ja jemand geschrieben, dass irgendwie ein Roma-Fanclub uns jetzt erst entdeckt hat und ein großer Fan ist, 50 neue Zuhörer, liebe Grüße. Aber, also die zwei obvious Dinger, über die diskutiert wurde, das bei Tammy Abraham, der Fuß ist weit oben, trifft erst den Ball, dann den Kopf. Zumindest gefährliches Spiel.
Hätte ich gedacht, dann hat er in diese Regeln.
Genau, ja. Aber ja, das gibt es noch, aber sobald es einen Kontakt gibt, ist es ja ein direkter Freistoß, wäre im 16er dann Strafstoß. Aber dadurch, dass es im laufenden Spiel nicht als solches bewertet hat, finde ich okay, dass er dann nicht überstimmt wird oder sich nicht selber überstimmt, weil das ist doch genau das, worüber wir vor 3 Jahren gesprochen haben, wie der VAR funktionieren soll. Dass er eben nur ganz, ganz klare Fehlentscheidungen ausmerzt. Und habe ich ja auch schon öfter gesagt, wenn der Schiri auf dem Feld das so bewertet in der Gesamtheit der Dinge, okay, das Handding will ich eigentlich gar keine 30 Sekunden drüber diskutieren. Vielleicht nach neuer Auslegung ein bisschen Spannung drauf, aber der Arm ist doch neben dem Körper. Wenn sowas ein Handspiel ist, dann habe ich keinen Bock
mehr. Dass da so ein großes Ding draus gemacht wurde, habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können tatsächlich. Ich habe mich auch mit Markus, unserem Roma-Fan, da natürlich drüber unterhalten. Und der ist ja nun auch jetzt bekannt dafür, emotional an die Sachen ranzugehen und so. Aber war auch dann der Meinung, dass das jetzt als der große ausschlaggebende Faktor gesehen wird, könnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Und da bin ich bei ihm, bin ich bei dir. Irgendwo, also kannst den Arm ja nicht abmontieren. So.
Hat ja auch was dazu getwittert, ist gut durchbeleidigt worden von einigen Roma-Fans. Ne? Er hat geschrieben, dass er die Roma-Bubble da nicht versteht. Twitter.
Ja, klar. Ne?
Das Einzige, wo ich dann doch auch mitgehe, ist die Frage, ob entweder Rakitic oder Lamela oder beide irgendwann vom Feld gehen müssen, wegen wiederholtem Foulspiel, Gelb-Rot etc.
Ja, vor allem bei Lamela habe ich es jetzt irgendwie noch deutlicher im Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr, also die Situation jetzt detailliert nicht mehr, das war ja dann auch irgendwie in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung teilweise spät und so, aber den einen oder anderen Platzverweis hätte man sicherlich geben können. Ob das dann wiederum einen Ausschlag gegeben hätte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging die Roma schon so extremst auf dem Zahnfleisch. Und wenn dann der Stürmer vom Platz fliegt, so, dann hast du ja nicht mehr Platz, um zu kontern. So.
Jo, jetzt hast du die Frage schon beantwortet, die ich stellen wollte. Die wäre nämlich gewesen, hätte das denn überhaupt einen Impact gehabt oder irgendwas an dem Spiel oder der Spiel Veranlagung einer der Teams.
Es hätte ja höchstens dafür gesorgt, dass Sevilla sich dann selbst noch weiter zurückzieht und dann wäre halt noch weniger in der Verlängerung passiert als sowieso schon.
Indeed. Liebe Grüße an Ingrid. Gott. Jo, dann das Elfmeterschießen. Navid, sehr emotional. Ich habe ihm gesagt, dass Bono als Elfmeterkiller bekannt ist. Und er hat danach gesagt, das ist doch mega unfair, dass eine Mannschaft dann so einen Elfmeterkiller im Tor hat.
Das ist ein Gedanke, der nämlich nachvollziehen kann. So.
Ja. Ja. Er fängt gerade an, das auch in Frage zu stellen, dass manche Vereine mehr Geld haben als andere und so. Ja, dann wurde halt geschrieben, da sind natürlich die Top-Elfmeterschützen teilweise auch eben ausgewechselt worden oder ja, mussten ausgewechselt werden. Hinterher ist man immer schlauer. Ich finde prinzipiell manchmal gar nicht schlecht, wenn Abwehrspieler schießen, weil die sich nicht scheißen und ehrlicherweise jeder Fußballprofi kann so ein Ding in den Winkel jagen. Wie, ob man zwingend Mancini schießen lassen muss, denn ja, aber das ist auch schon so, keine Ahnung, kann ich schlau daherreden, ne? Aber wie er den dann schießt, ist ja auch also völliger Quatsch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und dass dann hier Rui Patricio, als er den einen dann noch hält, das Ganze dann nochmal wiederholt wird, weil er einen Zentimeter vorher da stand. Da hatte ich nur Dudek im Kopf, der am 5-Meter-Raum stand damals im Champions League-Finale. Jo. Ja, hat nicht sollen sein. Also,
es ist halt, wenn Sevilla im Finale steht, dann ist eben doch, was ich habe es sowohl im Rasenfunk, glaube ich, als auch hier gesagt, was mein Kollege Tobi Kröger meinte, Black Magic, Illuminaten-Shit geht dann ab. Also, kannst halt nicht gewinnen.
Ja, wenn man in die Augen von Navas schaut.
Ja.
Ja, Mai, also keine Champions League für die Roma und das können wir vielleicht jetzt kurz vorwegnehmen. Das letzte Spiel in der Liga haben sie gewonnen, aber Tammy Abraham verloren. Kreuzbandverletzung.
Ach scheiße, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Okay.
Jo, ja. Also ein möglicher, sehr viel Geld bringender Transfer in die Premier League, damit vermutlich auch erstmal in weite Ferne gerückt.
Ja, finde ich jetzt aber auch. Also klar wird er sicherlich, hätte der sicherlich Interesse irgendwie noch hervorgerufen, aber jetzt wahrscheinlich nach dieser Saison auch nicht von den ganz großen Clubs und ab dann sowas in die Richtung der Rückkaufoption von Chelsea, die ja, glaube ich, so bei 60, 70 Millionen liegt oder so, das wäre never zustande gekommen.
Ja. Jo. Ja, komm, dann wir müssen weiterspringen. Wir haben noch viel auf dem Zettel. Letzter Spieltag. An dieser Stelle einmal eben kurz runtergerattert. Die offiziellen MVPs der Serie A sind bekannt gegeben worden. Bester Spieler insgesamt der Gwiccia Kvaratskhelia. Als Torwart wurde Ivan Provedel ausgezeichnet. Der Abwehrspieler der Saison ist Kim von Napoli. Im Mittelfeld Nicolò Barella, der Stürmer, der auch die Torschützenkanone geholt hat. Victor Osimhen, bester unter 23-jähriger Nicolò Fagioli. Und Trainer Max Allegri, Luciano Spalletti. Ich mache das jetzt so kurz, falls ihr euch darüber wundert. Das wird auf jeden Fall natürlich nochmal aufgearbeitet, dann in der großen Saisonrückschau in 2 Wochen. Da können wir da auch nochmal diese Wahl durchdiskutieren und unsere 11 der Saison aufstellen.
Die könnt ihr ja jetzt Stelle, auch, glaub, wenn ihr sie schon habt. Also jetzt 2 Wochen Zeit quasi, die uns zu schicken, weil nächste Woche sprechen wir dann über das Champions League Finale.
So nämlich. Also 2 Wochen Zeit, das sollte doch für euch machbar sein, ne? Los ging's mit der Fiorentina, die sich warm geschossen hat für West Ham. 3-1 bei Sassuolo gewonnen. Cabral, wo meine Autokorrektur Karl draus gemacht hat. Nice. Sehr schön. Ricky Saponara hatte 7 Tage zu spät Bock. Oh. Oh. Junge, das war gar nichts, ne? Der hat auch, ich habe in der Regionalzeitung hat er irgendwie so 4,5 von 10 bekommen. Ja. Und Nico Gonzalez. Und im Übrigen, an dem Freitagabend, ich weiß nicht, ob da noch jemand dran vorbeigezogen ist, Florenz auf jeden Fall die Mannschaft, die seit März die meisten Punkte in der Liga geholt hat. Also,
gute Vorzeichen. Wann ist das Spiel gegen West Ham?
Jetzt, am Mittwoch. Ja. Und eine Sache noch, Berardi hatte getroffen für Sassuolo. Insgesamt sein 113. Tor. Damit Dries Mertens eingeholt und auf Platz 10 der Spieler, die die meisten Tore für einen einzigen Club in der Serie A erzielt haben. das erwähne ich nur, eben gerade weil wir über die Elf der Saison gesprochen haben, eventuell mit 19 Scorerpunkten da auch ein Kandidat von einem der Teams, das nicht ganz
hätte man nach der ersten Halbserie nicht gedacht, glaube ich.
Das stimmt, das stimmt. Inters Generalprobe auch geglückt, Brozovic zum 1-0 Auswärtssieg bei Torino. Du hast es gerade eben schon gesagt, also sorry, ne? Also große Champions League Finalvorschau ist heute nicht drin. Dafür haben wir dann nächste Woche eben, wie du gesagt hast, was Tolles im
Gepäck. Ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar Mal über Inter geredet. City, die sind ganz gut. Wir haben so einen Stürmer und der schießt dann ganze Tore und einen Trainer, der ist positiv verrückt, wenn man so will. Die haben viel Geld. Ist alles nicht so moralisch sauber, alles, was da so läuft. Das ist meine Vorschau.
Okay. Ja, spannend. Ja. Ja. Ilkay Gündoğan hat Beteiligung im Finale. Wer möchte, kann am Freitag im Übrigen eine große Champions League Vorschau dann auf The Zone schauen. Da ist auch Christian Bernhard zu Gast in der Champions Week, powered by Beep. Markennennung Plus. Jo.
Was? Beep Plus?
Nein, ach, hör mir auf. Ja. Wir haben doch über Reichel schon gesprochen. Achso, sollen wir noch kurz über den Schiri vom Champions League Finale sprechen?
Habe ich nicht offen schon.
Marciniak.
Okay, was macht er?
Sehr guter Schiedsrichter tatsächlich, aber ist auch irgendwo auf so einer Wahlveranstaltung von einem polnischen Politiker rumgesprungen, der, ich weiß nicht, aber er hat jetzt sich schon geäußert und hat gesagt, das war ihm gar nicht bewusst, dass das so
die Richtung ist. Ach so, also ja, wenn ich zu einem Politiker eingeladen werde, dann gucke ich auch immer nicht nach, was der so macht. Ja, ganz natürlich.
Cremonese hat sich verabschiedet mit einem Heimsieg gegen Salernitana. Und 2-0 und auch Lazio hat 2-0 gewonnen und damit die Vizemeisterschaft klar gemacht. Romagnoli und Luis Alberto, die Torschützen. Da fand ich ein paar Gedanken bei Twitter ganz spannend. Ich habe nicht im Kopf, wer es geschrieben hat, weil ich gemeint habe, also wir hatten das ja auch schon die ganze Zeit auf dem Schirm, dass diese nachhaltige Arbeit von Sarri Früchte tragen wird. Und einer aus der Community hatte bei Twitter darüber geschrieben, dass er findet, dass es so als Miracle bezeichnet wird. Also erstens ist es ja nicht Markus Gisdol, ne? Und zweitens, ja, hat er gemeint, dass die Startelf schon auch zu den Top-Teams in Italien zu rechnen ist. Klar, die Breite im Kader ist dann vielleicht nicht so vorhanden und Sarri hat ja deswegen auch oft auf Pokalwettbewerbe gar keinen Bock. Ja. Das ist tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das war ja mit da als Dritter in der Europa League raus und in der Conference League sich dann auch ehrlicherweise nicht mit Ruhm bekleckert. Bin gespannt, was sie dann in der Champions League machen, aber auf jeden Fall die Vizemeisterschaft. Herzlichen
Glückwunsch. Wird dann ja Top D in der Auslosung wahrscheinlich, weil lange nicht mehr dabei gewesen.
Ja, das geht mit Koeffizienz, dies, das und so, ne?
Und wenn man vorher keinen Bock auf Pokale hat, kann das bei rumkommen. Schauen wir mal. Aber ja, wird sicher spannend. Ich glaube, dass die halt so ein bisschen, weil da jetzt nicht Immobile und so weiter, Milinkovic-Savic, nicht die ganz großen Stars so im Vergleich. Und das vielleicht auch, weil der Verein halt jetzt nicht so super beliebt ist unter den unseren ZuhörerInnen aus dem Dachbereich. fliegt das vielleicht immer so ein bisschen unterm Radar.
Ja. Was ist mit SMS?
Wenn er geht, dann entweder jetzt oder nächstes Jahr. Jetzt können wir natürlich immer sagen, jetzt Champions League, jetzt müssen sie ihn behalten und Lotito sagt, okay, nee, könnt mich alle mal. Aber dann geht er halt ablösefrei das Jahr danach.
Das glaubst du auf jeden Fall.
Ich habe zwischendurch auch immer mal gesagt, dass er verlängert, aber weiß nicht. Gab ja ein Milan-Gerücht, ne? Aber das ist, glaube ich, Quatsch.
Ja, vor allem jetzt da mit Leo. Also, ich weiß nicht, ob Milan noch so viel in der Tasche hat. Und selbst wenn er ablösefrei geht, könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen Handgeld haben will.
Ja, Juve. Juve nächstes Jahr.
Bock auf Pokal hatte Napoli.
In der Tat.
jetzt in der Tat, jetzt ist Zeit, den Meister zu würdigen. Sportlich gesehen, das 2:0 gegen Sampdoria, glaube ich, durch die Tore von Osimhen und Simeone, mal wieder mit dem Joker-Tor, Jubel mit einem Maradona-Trikot in Richtung Tribüne, wo auch dann noch Family von Diego Armando saß. Aber ansonsten, ehrlicherweise, hat Samt das gar nicht schlecht gemacht in der Defensive, hat aber auch dazu geführt, dass ich ehrlicherweise noch nie so viel Zeit hatte, über 90 Minuten hinweg andere Geschichten zu erzählen, wie bei diesem Spiel. Also ich glaube, das können wir uns schenken. Es war trotzdem natürlich ein historischer Tag in Süditalien und der Freund der Redaktion, Mauri, war da und hat in vielen Einzelteilen ein ausführliches, ich nenne es mal, das ist mehr als ein Stadionerlebnis, was er gemacht hat. Und da wollen wir es mal gemeinsam reinhören. Ein Arbeitsbericht, ja, das trifft es ganz gut, denn aufgepasst.
Guten Morgen, buongiorno, Marius, Mario, an alle Serie A Mode-Follower. Ja, heute geht's los. Ich bin Ordner im Stadio Diego Armando Maradona. Ich habe es irgendwie doch hingekriegt, dahin zu gehen, nachdem ja letzte Woche Montag das Debakel der Tickets war, wo wir 6 Stunden in der Dauerschlange waren, ohne dass sich was bewegt hat. Und am Ende waren alle Tickets weg. Konnte ich doch noch über meine Verwandten irgendwie hier reinschmuggeln. Ja, ich bin mal gespannt, was mich da heute erwartet. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Stadt. Wir müssen um 2 da sein. Dann kriegen wir schon mal ein paar Anweisungen, was man so zu tun hat und alles. Ne? 30 Euro gibt es für den Tag, für 8 Stunden. Naja, 30 Euro dafür, dass ich Fußball gucken kann, ist auch nicht schlecht, oder?
Nämlich. Ich wollte sagen, 30 Euro dafür, dass ich Fußball schauen kann, das habe ich bei der Arbeit auch. Andere zahlen 30 Euro im Monat. Okay, also Mauri war da und hat das Ganze genutzt. Ich hoffe, sein Ordnerchef hört hier nicht zu. Hat das Ganze genutzt, um uns ein bisschen mitzunehmen.
So, wir sind jetzt beim Stadion angekommen. Die Tore machen zwar erst um 15.30 Uhr auf, aber wie ihr hört, ist jetzt schon die Stimmung hier am Abgehen. Überall singen die Leute und freuen sich. Ja, bin mal gespannt, was uns gleich erwartet. Wir gehen jetzt zum Gate 26 und dann werden wir eingeteilt. So, jetzt bin ich im Stadion angekommen, vor einer halben Stunde. Ich wurde eingeteilt, Tribuna Posillipo, das ist da auch in der Richtung, wo De Laurentiis und so immer sitzt. Ich stehe hier gerade an der Treppe. Ich war vorhin schon im Stadion leer, da hat schon haben schon die ganzen Sänger, die ganzen Proben und sowas alles gemacht. Na, jetzt muss ich hier erstmal warten ein bisschen. Ich denke mal, nachher sitze ich dann oder stehe ich dann da auf der Tribüne bei den Treppen, hat der Einteiler vorhin gesagt.
Jo, Mauri war dann im Stadion. Eine Busankunft gab es tatsächlich diesmal in dem Sinne im Übrigen nicht. Aus Sicherheitsbedenken sind die Spieler so einzeln angereist, dass dann nicht irgendwie völlig alles eskaliert. Und dann ging es auch schon los.
So, nachdem ich angefangen ist, auf dem Treppenrad zu kontrollieren, habe ich mich jetzt ein bisschen weiter hochgeschmuggelt. Und ich bin jetzt direkt im Stadion drin. Ich stehe jetzt auf so einer Treppe, aber ist egal. Ich gehe nochmal ein bisschen Atmosphäre für euch zum Einfangen.
Das war im Übrigen geil. Also die Tribünen haben sich überhaupt nicht vom Spiel beeinflussen lassen. Da war die ganze Zeit mega, mega geile Gesänge am Start.
So muss das dann ja auch sein. Ja, nicht die Premier League.
Spielbezogener Support, ja.
Nochmal ein kleines Update für euch. Mittlerweile bin ich auf der Tribüne. Muss hier ein bisschen aufpassen, ich kann aber das ganze Spiel sagen. Ihr hört ja, was hier los ist. Absolut wehrlos. Als kleiner Abschluss dann, am Ende war ich Tribuna Posillipo, das ist direkt da, wo die Meister in Nationen waren. Also ich habe den Pokal, habe ich 50 Meter von mir, habe ich den gesehen, wie sie den Hochboden haben. Ein paar Videos werde ich wohl auch noch euch mitgeben, könnt ihr dann bestimmt bei Instagram sehen.
Kann man. In jedem Fall. Also das alles Bewegtbildtechnische bekommt ihr dann auf jeden Fall auf Insta serviert, seriamore_podcast. Ich glaube, Mauri hat einen guten Tag.
Da ist ja bestimmt auch noch das ein oder andere Gläschen dann bei der Party danach über den Tresen gewandert.
Ja, Insta Live haben wir nicht mehr gemacht, weil ja, tatsächlich manchmal beschäftigt einen Fußball und das Hier und Jetzt und das reale Leben dann doch mehr als Social Media. Ich glaube, das, was wir dann noch nachträglich liefern werden, das wird dafür entschädigen. Er war auch ganz nah dran, um mal damit anzufangen, als Fabio Quagliarella ins Stadion kam.
Oh ja.
Tolle Geschichte. Besser wäre es nur gewesen mit dem Klassenerhalt da, aber Abschied aus der Serie A. Christian hat gesagt, es ist nicht sicher, ob es definitiv das Karriereende ist. Vielleicht hat er nochmal Bock, wie Crisito, sorry für den Vergleich mit dem Stadtrivalen, aber dass er da nochmal in der Serie B aufzeigen möchte. Ja, aber Fabio Quagliarella auch vorm Spiel schon gefeiert worden, da flossen Tränen. Er hat selber mal letztens gesagt, es nervt ihn ein bisschen, dass er die letzten Tage nur mit Tränen überall zu sehen war, aber dann auch so viel Fingerspitzengefühl von beiden Teams, vom Schiri, als er ausgewechselt worden ist, ewig lang, von alle haben ihn umarmt und der Stadionsprecher hat sogar bei einem Auswärtsspiel nochmal seinen Namen ausrufen lassen. Er kommt von da, hatte da auch eine sehr schwere Zeit. Ich glaube, die Geschichte kann man jetzt nicht in aller Kürze aufdröseln, aber lange er und seine Familie von einem Stalker terrorisiert worden, muss man so sagen, und dadurch auch mental wirklich am Ende gewesen und vermutlich ein paar seiner besten Fußballerjahre verloren. Und trotzdem dann danach noch so abgeliefert, 18 Spielzeiten in Folge genetzt und ja, ganz bewegend. Ich weiß nicht, ohne ihn zu kennen, aber wenn du ihm ins Gesicht schaust, dann finde ich, ich glaube, das ist halt einer, der hat so das Herz so richtig krass am
Brechen. Das finde ich, wirkte schon immer so. Also, ja. Wir werden ihn in der Serie A vermissen.
Definitiv.
Und er ist, also habe ich ja auch letztens schon mal gesagt, wenn Sampdoria nicht mehr möchte, weißt du, wo du hinkommen kannst.
Jetzt, zur AHA in Parma. Ja, ansonsten wild. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass so die Feierei danach ein bisschen schöner und strukturierter noch bei diesem ersten Spiel gegen Florenz nach der Partie in Udine. Aber ja, überraschenderweise hat sich Aurelio De Laurentiis sehr viel Zeit selber gegeben, um irgendwelche Reden zu halten. Und da muss ich nochmal sagen, yo, der hat sich das auch verdient und der hat wirklich viel in den Verein gesteckt und der lebt den Verein auch, aber mir ist es manchmal ein bisschen too much. Und ich fand eine Szene ganz lustig und das ist vielleicht auch ein Folgentitel. Als Spalletti rauskam, so ein angedeuteter Handkuss oder so Ehrerbittung vor De Laurentiis mit, mein Ironiedetektor hat ein bisschen ausgeschlagen und das hat er auch dann noch bei der Frau De Laurentiis gemacht und ja, komisch. Also weißt du, Spalletti, ich verstehe ihn voll, dass er jetzt aufhört. Ich glaube, das waren irgendwie krass anstrengende Jahre und er hat die jetzt irgendwie erfolgreich abgeschlossen. Und dann verstehe ich nicht, wenn er das schon viel früher zu De Laurentiis gesagt hat, dass der so lange damit darauf gewartet hat, das auch offiziell zu verkünden.
Ja.
Fand ich ein bisschen komisch. Aber Spalletti wirkte mega gelöst. Also so richtig kindliche Freude auf dem Gesicht gesehen. Seine Melancholie-Falten kamen selten zum Vorschein. Auch im Interview bei Diletta Orta und dem italienischen Kalle Riedle. Fuck, auch Napoli meist, ich habe seinen Namen vergessen.
Ciro Ferrara.
Ja. Aber und dann, ja, hat er das auch, finde ich, schlüssig begründet. Er hat gemeint, er hat so viel von der Stadt gegeben und er hat Angst, dass er das jetzt nicht nochmal weitergeben kann. Und glaube ich, bei keinem passt der Satz so gut, hör auf, wenn es am schönsten ist, wie in dieser Situation.
Ja, finde ich auch.
Großartig.
Kann man großartig. Keine Vorwürfe machen, definitiv nicht.
Hat er sich verdient. Tattoo hat er sich auch stechen lassen. Oh, an dieser Stelle, bald ist der Moment, wo Mauri sich den Kostenvoranschlag holt. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und dann gibt es über die Sommerpause auf jeden Fall die Möglichkeit für euch zu spenden, damit Mauri sich das Serie Amore Logo sticht. Ich habe ja gesagt, ich ziehe mit. Ziehst du dann auch mit? Yes, junge Mann. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also da war natürlich so viel los. Giovanni Di Lorenzo hat den Pokal dann hochgehoben. Oh, da kam, finde ich, eine sehr gute Nachricht bei Insta rein. Und zwar von Flo. Ja, ne? Er hat gemeint, in meiner allerersten Sprachnachricht an euch hatte ich Di Lorenzo als zu unkonventionell und wild betitelt und euch gefragt, ob es mit ihm jemals zum Scudetto reicht. Ist nicht gut gealtert, ne?
Kann man so sagen, ja.
Ja, ich glaube, die zwei Außenverteidiger bei Napoli haben dem ein oder anderen oder der auch der anderen gezeigt, dass sie ganz gute Kicker sind. Ich finde, alle sollten sich ein Mario Rui-Trikot holen.
Das ist eine gute Idee.
Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Ach, ehrlicherweise ist heute auch noch nicht der Zeitpunkt, wo wir drüber sprechen müssen, wer dann Spalletti beerbt, oder?
Nee. Ja. Also und es gab wieder irgendwelche Motta-Gerüchte, ne? Aber lassen wir das ein bisschen konkreter werden.
Ja, ich glaube, die Erlebnisse von Mauri und dann die dazugehörigen Bilder holen euch für diese Woche genug in Sachen Napoli ab. Und wir gehen weiter von Quagliarella zum nächsten, der abdankt. Zlatan macht Schluss.
Kein Monster mehr auch.
Kein Monster mehr, ja. Vielleicht auch die richtige Entscheidung. Glaube ich auch.
Also er muss ja irgendwie auf seinen Körper hören, ne? Und es ging halt ja nun offensichtlich nicht mehr wirklich. Auch wenn er immer noch ripped ist, so. Aber wenn die Knie und so nicht mehr mitmachen.
Ja, dann ist H&M-Werbung wahrscheinlich das Einzige, was vielleicht noch Sinn macht. Ja, das natürlich auch das ganz, ganz, ganz emotional. Ja. Einmal kurz erwähnt, Leao hat jetzt offiziell bis 2028 verlängert.
Das finde ich auch eine absolute Ansage. Klar, hat sich da auch ein gutes finanzielles Paket schnüren lassen, auch mit dieser ganzen Unterstützung für seine FIFA-Strafe da nach dem Sporting-Abgang vor ein paar Jahren. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass er hat da gekündigt, nachdem es diesen Platzsturm der Sporting-Fans gab, also das Trainingszentrum gestürmt wurde. Und da hat die FIFA dann irgendwann entschieden, nee, so das konnte man nicht so machen, ablösefrei dann wechseln einfach. Und diese Strafe musste er jetzt ja immer noch bezahlen und Milan unterstützt ihn dabei. Ja, und jetzt bindet er sich bis 2028, Ausstiegsklausel 175 Millionen Euro. Also da ist auch jetzt einfach eben, kann natürlich sein, dass die über die Jahre ein bisschen sinkt so, aber halt nicht die Gefahr einfach, dass er halt doch dann eben einfach mal so weggekauft wird. Weil ich sehe, da ich ihn eh nicht bei Manchester City sehe, so sehe ich keinen Verein, der das bezahlt einfach.
Ja, Maldini Masterclass. Ja,
total.
Ja. Und auch hier, ich habe es versprochen, ein großes Stadionerlebnisse-Festival in San Siro waren zwei aus der Community. Zum einen Lukas und ab dafür.
Ciao Mario. Ciao Marius und ciao an alle Fans dieses Serie Amore Podcasts. Ich war mit meinem besten Freund beim letzten Saisonspiel in Mailand. Ich habe Karten bekommen für den Block 274. Das ist auf der Gegentribüne in Höhe der Eckfahne auf Seite der Curva Sud. Ganz oben, letzte Reihe. Hatten trotzdem einen tollen Blick in das weite Rund, in dieses tolle Stadion. Und ja, es war wie immer eine klasse Stimmung, so wie man es ja kennt. Und das erste Mal Gänsehaut hatte ich, als Sara Perchettiamo angespielt wurde und das ganze Stadion mitgesungen hat. Das war schon ein Gänsehautmoment. Und ja, dann fing das Spiel an. Ja, erste Halbzeit Milan eigentlich souverän gewesen. Die wirklichen Strafraumszenen haben dann aber letzten Endes gefehlt. Bei dem Elfmeter war ich kurz auf Toilette, deswegen habe ich nicht gesehen, wie der entstanden ist. Habe dann nur das Tor gesehen. Von daher alles in allem mit einer verdienten Halbzeitführung in die Pause gegangen und dann, ja, kurze Zeit nach der Pause machte dann Hellas etwas überraschend den Ausgleich. Ich glaube, da hat Milan etwas gepennt. Und ja, ich habe dann schon so gedacht, ja, da muss man sich halt mit einem 1-1 am letzten Spieltag begnügen. Aber dann hat Raphael ja auch seine ganze Klasse gezeigt und ja, zwei tolle Tore gemacht. Und das Stadion hat dann dementsprechend auch gebebt. Im Spiel hat die Curva Sud dann noch einen Banner präsentiert, auf dem so viel drauf stand, oder auf dem drauf stand, was so ungefähr bedeutete, wie dass die Vereinsführung auf dem Transfermarkt aktiv werden soll und man möchte doch einen Qualitätssprung sehen. Meiner Meinung nach absolut auf den Punkt gebracht, weil man ja in der laufenden Saison gesehen hat, dass Milan in der Breite des Kaders nicht gut aufgestellt war, weil unter anderem auch ja, die Neuzugänge nicht so funktioniert haben, wie sie sollten, wie beispielsweise Origi oder De Ketelaere, wobei ich hatte den Eindruck, dass man in Mailand sehr auf De Ketelaere baut, denn als er eingewechselt wurde und ich glaube, er hat einen Fehlpass ausgemerzt von irgendeinem Mitspieler, hat sich dann den Ball wiedererobert mit einem guten Zweikampf und ja, nach der Aktion hat das Stadion gebebt und das zeigt auch, dass man viel Vertrauen in seine Person hat, auch wenn er seine Leistung die Saison nicht abrufen konnte. Ja, dann der bewegendste Moment. Zlatan wurde verabschiedet. Ein paar Tage zuvor wurde ja bekannt gegeben, dass er Milan verlassen wird. Allerdings stand ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest, dass er sein Karriereende verkündet. Das war ja auch sehr überraschend und sehr emotional. Wurde am Anfang des Spiels und dann halt bei seiner Verkündung mit Sprechchören gefeiert. Es war absoluter Gänsehautmoment. Und da sieht man, ja, was Ibra dem Verein bedeutet hat und was er für ein großartiger Fußballer war. Genau, und damit hat unser Stadionerlebnis auch geendet. Abschließend kann ich nur sagen, für jeden, der nach dem Spiel Heißhunger hat, sollte sich nicht direkt an einer Fressbude am Stadion was zu essen holen. Erst recht nicht, wenn keine Preise ausgeschrieben sind, weil ich dann für zwei Bier und zwei Paninis, also zwei belegte Brötchen, irgendwie 24 Euro gezahlt habe. Aber das war mir dann am Ende auch egal. Abschließend ja, wünsche ich euch und allen Podcast-Hörern eine angenehme Sommerpause und eine schöne Urlaubszeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann den ersten Spieltag nicht abwarten. In diesem Sinne, Forza Milan und buona serata.
Und wie versprochen, Stadionerlebnisse, Stadionerlebnisse, Stadionerlebnisse. Dominik war auch bei Milan Hellas.
Ciao a tutti. Ich habe einfach mal kommentarlos ein bisschen Footage aus dem Stadion vom Abschied des großen Zlatan. Nutzt es gerne. Es war so krass, wie es beschrieben ist. Überraschend. Und man war sich dem Moment bewusst, was für ein Spieler da gerade sagt, ich höre auf. Dazu das Spiel war top. Ein bisschen Fahrt hin und her. Mit dem Elfer ging es ein bisschen los. Der Ausgleich von Hellas kam sehr überraschend. Aber Raphael Leao hat einfach mal wieder seine gesamte Klasse rausgezaubert und gezeigt, was man machen kann und sollte. Das Stadion hat gebrannt, das Stadion hat gebebt und ich hoffe, es wird noch ewig weiter so leben. Dazu Mailand war ganz schön, echt empfehlenswert. So ein Wochenende mit Stadion, top.
Und da wirst du verrückt. Nach Aufnahmeschluss eigentlich hat auch noch Felix abgeliefert und Auch das sollt ihr natürlich zu hören bekommen.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao lieber Serie Amore, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich war gestern zum ersten Mal im San Siro beim Spiel AC Milan gegen Hellas Verona. Es war unfassbare Stimmung, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr voll, sehr, sehr laut, hat unheimlich viel Spaß gemacht und war unfassbar. Dazu gab es ja noch die Verabschiedung vom Zlatan Ibrahimovic. Das war auch richtig emotional, sehr schön. Gab es auch eine wunderbare Choreo am Anfang. Ja, und ansonsten, wie gesagt, so der Tag war unfassbar. Wie gesagt, das war mein erstes Mal im San Siro. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal dorthin zu gehen. Und ja, es ist einfach unfassbar schön, toll gewesen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war Milan besser, aber ohne diese zwingenden klaren Torchancen. Dann kam der Elfmeter zum 1:0 vom Olivier Giroud. Auch richtig toll gemacht. Ganz stark nach links geschossen und es war dann hochverdient die Führung. Zweite Halbzeit wurde dann ein bisschen ja nochmal ausgeglichener, fand ich, weil Hellas Verona hat sich trotzdem gut gehalten, hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, gekämpft, weil für die klar ging es noch um alles, um nicht abzusteigen. Dann nach dem 1:1 dachte man kurz, okay, vielleicht gibt das Spiel jetzt in Richtung von Hellas, aber nee, Milan war einfach in Person von Rafael Leão. Ja, das ist Wahnsinn, was der Kerl da abliefert. Also war super Tor. Vor allem das dritte Tor, das war einfach wunderbar. Richtig toll gemacht. Ja, und natürlich war dann die Stimmung nach den zwei Toren natürlich auf dem absoluten Höchstpunkt. Ne? Das war unglaublich. Unheimlich tolles Erlebnis. Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, hinzugehen. Und ja, wir hatten einen wunderschönen Abend in Mailand und den werde ich auch nie vergessen. Und damit gebe ich zurück praktisch ins Funkhaus und wünsche euch noch einen schönen Podcast. Dankeschön, ciao.
Vielen, vielen Dank. Ich kann und will mich nur wiederholen. Das macht Riesenspaß mit euch. Dazu gibt es natürlich auch Bewegtbild-Content. Marius wird das alles in den kommenden Tagen auf unserem Instagram-Kanal für euch zur Verfügung stellen.
Total.
Hatte tatsächlich ja sportlich auch noch Relevanz, dieses Spielchen. Denn Hellas, der Gegner, der mit 3:1 geschlagen wurde, ja, musste dann lange bangen und ganz spät kam dann in diesem ganzen Trubel die Erlösung, denn die Roma gewinnt ihr letztes Spiel gegen Spezia. In der ersten Minute der Nachspielzeit noch das Elfmetertor zum 2:1 durch Dybala. Danach noch weitere 12, 13 Minuten Nachspielzeit. Aber Tim Kleindienst hatte schon Urlaub und Scusa. Und so gibt es jetzt ein Entscheidungsspiel. Vermutlich am Sonntag um 18 Uhr oder 18:30 Uhr zwischen Hellas und Spezia auf neutralem Platz, 90 Minuten. Und wenn es da unentschieden steht, dann gibt es direkt Elfmeterschießen. Puh, würde überraschend kommen, wenn das Spiel nach 90:0:0 steht, oder?
Ja, schauen wir mal.
Aber tatsächlich, ich freue mich drauf. Ich dachte ja lange, dass schon vor meinem Urlaub für mich die Saison am Mikro bei der Saison beendet ist. Aber auch das Spiel darf ich nochmal begleiten mit Christian Bernhard. Also da ist noch lange nicht Schluss in der Serie. Und es geht eben darum, wer nächste Saison noch mitzocken darf.
Ich wusste das gar nicht, weil ich habe unserem Hellas-Fan Steffen eigentlich direkt geschrieben, so sehen wir uns nächstes Jahr dann im Pentigoli oder im Tardini dann zum Spielchen. Natürlich habe ich auch geschrieben, dass es mir leid tut, der Abstieg und so. Meinte, nee, da geht noch was.
Aber ich dachte das tatsächlich auch ganz. Ja, ich dachte das tatsächlich auch ganz kurz. Ich dachte, diese Regeländerung sei nur auf die Meisterschaft bezogen, bei Punktgleichheit, aber bei 17 und 18 geht es jetzt seit diesem Jahr genauso daher. Also deswegen da noch ein dramatisches Finale und dann wird eben ausgeknobelt, wer dann nächstes Jahr auch mit den Aufsteigern mitwirken darf. Vorher sei noch ganz kurz gesagt, dass Brescia durchgereicht wird und in die Serie C absteigt nach dem 1-0 für Cosenza im Hinspiel. Das Rückspiel in Brescia in der 74. Bisoli das 1-0 gemacht eigentlich, das Erlösende. Und dann in der 5. Minute der Nachspielzeit das 1-1 durch Meroni, viel Pyro auf dem Platz, mega alles eskaliert. Die Cosenza-Fans mussten stundenlang im Stadion verweilen. Und jo, 1920 als 19. noch abgestiegen, danach mal 7. und 5. in der Serie Biene und jetzt geht's runter.
Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen, was Herr Cellino da mit den Trainern und so gemacht hat im vergangenen Jahr. Dann ja, hätte der HSV nicht besser machen können. So.
Sehr gut, ich steig's auch langsam mit ein.
Oder Schalke.
Und hä, was hast du gegen Frank Hammer? Die Frage ist noch, wer geht hoch in die Serie A, die Playoffs am Laufen. Südtirol war kurz davor, noch eine Runde weiterzukommen. Das hatte ich euch, glaube ich, letzte Woche vorenthalten. Das Hinspiel ging dann durch auch wieder ein sehr, sehr spätes Tor von Matteo Rova mit 1-0 an das Team aus Bozen. Aber das Rückspiel dann in Bari vor Rekordkulisse, über 50.000 da, 1-0, Leonardo Benedetti. Und wegen der besseren Tabellenplatzierung reicht dann eben genau dieses Ergebnis dafür, dass Bari ins Playoffs-Finale eingezogen ist. Und das hat Benjamin für uns miterlebt. Und wir hören rein.
Servus, liebe Community. Servus Mario, servus Marius. Ja, ich habe das letzte Wochenende mit einem sehr guten Freund gemeinsam in Bari verbracht, weil wir uns das Halbfinale des Aufstiegsrelegationsturniers zwischen SSC Bari und FC Südtirol angeschaut haben. Kurzum, es war extrem geil. Das Stadio San Nicola kannte ich schon vom Vorbeifahren. Ist eine richtig geile, riesige italienische Schüssel. Hat mir extrem gut gefallen, aber first things first. Wir sind Freitag am Nachmittag in Bari gelandet, haben unser Apartment, unser Airbnb bezogen und sind danach im Prinzip direkt in die Stadt gefahren, weil wir uns die erste Pasta und den ersten Aperol genehmigen wollten. Plan war es dann, dass wir circa 1,5 Stunden vor Spielbeginn beim Stadion sind. Es wurde uns auch von Leuten vor Ort empfohlen, hat so nicht ganz funktioniert, aus dem einfachen Grund, weil es offensichtlich unmöglich ist, in Bari am Abend ein Taxi zu bekommen. Ja, wie dem auch sei, wir sind dann plus minus 15 Minuten vor Spielbeginn im Stadion gewesen. Die Hütte war natürlich schon komplett voll, was man so gelesen hat, 52.000 Zuschauer, eins der bestbesuchten Spiele in der Serie B-Geschichte überhaupt. Ja, tatsächlich zu 99,9% nur Menschen aus Apulien. Der kleine, aber feine Block aus Südtirol waren, würde ich sagen, 50, 60 Leute. Ist halt noch auch natürlich eine große Strecke und der Verein natürlich jetzt nicht der größte in ganz Italien. Da ich selbst aus Südtirol oder in Südtirol eingeheiratet habe, war natürlich der FC Südtirol eher ein bisschen näher. Wobei ich auch sagen muss, dass Bari ein Verein ist, dem ich den Sieg auch definitiv gönne und der definitiv da oben dabei sein sollte, allein wenn man sich das Match von Freitag ansieht. Das war unfassbar. Spiel war dementsprechend intensiv. Südtirol hatte das erste Spiel gewonnen, das Hinspiel gewonnen durch ein spätes Tor. Und dementsprechend musste natürlich dann Bari liefern. Die sind angelaufen. Großteils in der ersten Hälfte über die rechte Seite durch die Nummer 93, der hat mir wirklich gut gefallen. Aber tatsächlich haben sie kaum nennenswerte Chancen kreiert, haben kaum Ideen gehabt, wie sie hier zu Toren kommen können. Ja, wie es kommen musste, gab es dann auch noch einen Gegenstoß der Südtiroler, der durch ein regelwidriges Zurückhalten am Dress gestoppt wurde. Es gab die rote Karte für Bari und dementsprechend war dann auch die zweite Hälfte extrem von Unsicherheit von Bari geprägt. Südtirol ist immer mehr ins Spiel gekommen und mein Eindruck war der, dass tatsächlich Südtirol jetzt wirklich in den nächsten paar Minuten das Tor schießen würde. Ist nicht geschehen. Das Stadion, das zwischenzeitlich, auch wenn es zu Beginn extrem laut war und extrem geile Stimmung war, dann doch ein bisschen eingeschlafen ist, ist dann mit Fortlauf der zweiten Hälfte wieder aufgewacht. Die Leute, die 52.000 Leute, haben wirklich Dampf gemacht, die Kurve eigentlich durchgängig gesungen. Wie gesagt, der Funke ist nicht die ganze Zeit auf die restlichen Ränge übergesprungen, aber es war trotzdem atmosphärisch unfassbar. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass das Bari das 1:0, das so wichtige 1:0 geschossen hat. Durch ein Gestocher, durch jetzt wirklich nicht besonders tolle Kombinationen, die sind dann wirklich ausgeblieben in der zweiten Hälfte. Aber dennoch, der Jubel war natürlich riesig. Ich muss da jetzt zu meiner Schande auch sagen, dass ich die Regeln anscheinend in diesem Relegations-Playoff nicht ganz kannte, weil ich dachte, sie hätten eigentlich einfach nur ausgeglichen. Tatsächlich hat ja da Bari in der Liga besser platziert war, durch dieses eine Tor ja schon die Führung gehabt, weil bei Gleichstand der besser platzierte Verein aufsteigt. Ganz egal, das Spiel ist dann natürlich zu einer Nervenschlacht geworden. Es war sehr hitzig. Es sind doch das ein oder andere Mal Rudelbildungen gekommen und man hat schon wirklich gemerkt, dass es um was gegangen ist. Die Leute waren da, die Stimmung war dann im Endeffekt mit Ende der zweiten Hälfte wirklich extrem aufgeheizt. Die Stimmung war sehr südländisch, wie man bei uns sagt. Und dann natürlich nach dem Abpfiff war der Jubel grenzlos. Wie gesagt, ich habe mich in dem Moment gar nicht ausgekannt. Ich dachte, es folgt jetzt die Verlängerung. Tatsächlich hat aber natürlich Bari dann durch dieses 1:0 dann den Aufstieg ins Finale dieses Relegations-Playoffs geschafft. War auf jeden Fall ein super Trip. Wir waren dann noch bis Sonntag Mittag in der Stadt, haben uns die Stadt angesehen, waren ein bisschen am Meer, gut gegessen, gut getrunken. SSC Bari war natürlich omnipräsent dann, die Leute sind sehr stolz darauf gewesen. Kleiner Wermutstropfen, muss ich wirklich sagen. Wie wir dann vom Stadion nach Hause gekommen sind, weiß ich nicht. Wir wollten zu Fuß gehen. Das ging eigentlich nicht wirklich, weil überall nur Schnellstraßen oder Autobahn war. Taxi, Fehlanzeige. Im Prinzip sind wir dann über 100.000 Ecken und durch Hilfe der Einheimischen dann daheim angekommen. Nichtsdestotrotz ein super Wochenende mit einem wirklich interessanten Spiel in einer geilen Stadt mit geiler Fankulisse, einem coolen Stadion. Der Verein gehört meiner Meinung nach in die Serie A. Und ich hoffe, das schaffen sie auch. Danke euch für den coolen Podcast und hoffentlich bis bald.
Ja, Benjamin, wir haben zu danken. Und ja, jetzt fiebern vermutlich die meisten für Bari mit. Auch Marius, oder?
Ich glaube schon. Ja. Scheiß.
Denn, nein. Boah, Junge, aber wie Parma das weggeschmissen hat, ne? Im Hinspiel 2:0 geführt und das Ding dann noch 2:3 verloren in Cagliari.
Da gab es, also natürlich will ich das dann auch nicht am Schiedsrichter festmachen, so komplett, aber ich sag mal, die Parma-Community ist da mit den Entscheidungen in beiden Spielen auch nicht so hundertprozentig einverstanden gewesen.
Was gab's da?
Vor allem im zweiten, es ist eine Szene, wo Sohm, glaube ich, in den Strafraum reinläuft und es ist auch von mehreren Fernsehanstalten und italienischen Influencern, also Sportjournalisten, ist fast das Gleiche, ne? Bei Twitter wiedergegeben worden, könnt ihr euch dann nochmal reinziehen, wenn ihr da angemeldet seid. Foul, ich weiß nicht von welchem Verteidiger von Cagliari, aber geht halt voll in den Mann und trifft auch nicht den Ball, auch wenn es vielleicht von hinten so aussieht, aber dass da der VAR nicht eingreift, ist halt hart. Und ja, dann.
Aber es gab ein VAR.
Ja, ich glaube schon. Oder? Also, ja, gibt es in Italien nicht immer?
Doch. Serie B, dachte ich, keine Ahnung. Ja.
Und ja, im Hinspiel Elfmeter weiß man nicht so genau.
Ja, für Cagliari.
Ja, alles schwierig, aber natürlich kann, wenn du nach 2:0-Führung auswärts noch 2:3 verlierst und 3 Gegentore in 15 Minuten bekommst, dann, ja, bei wem willst du dich beschweren? So.
Ja, das stimmt auch wieder. Wollen wir uns auf jeden Fall nicht bei Steven, der da war und ein Stadionerlebnis eingeschickt hat.
Ja, ciao, mein Name ist Steven und Ich war zusammen mit einem Kumpel beim Aufstiegsspiel Calgary gegen Parma zum Aufstieg in die Serie A. Ja, und zwar, wir sind angereist 2,5 Stunden von unserem Urlaubsort hier in Sardinien in die Innenstadt. Sehr lohnenswert, sehr schöne Stadt. Vor dem Spiel noch nicht so viel Trikots zu sehen in der Innenstadt, vereinzelt, aber konnte man nicht ahnen, dass 2 Stunden, 3 Stunden später ein Spiel stattfinden wird. Wir sind dann ganz entspannt mit der Straßenbahn zum Stadion. Oh nee, Entschuldigung, mit dem Bus. 15 Minuten, ist ganz entspannt. Vor dem Stadion dann die Menschenmengen, die ins Stadion geströmt sind. Wenn man schon mal da war, kennt man es, daneben ist das alte Stadion und die momentane Spielstätte umfasst 16.000 Plätze, die aber eher aus Tribünen, aus provisorischen Tribünen einfach nur zusammengestellt ist. Also für Fußballromantiker jetzt nicht das Stadion, was man unbedingt gesehen haben muss. Für uns ging dann die Suche los, weil wir hatten nur Karten für den Auswärtsblock bekommen. Der Heimbereich war sehr schnell ausverkauft. Und wir mussten dann den Eingang finden. Es gab aber keinen Eingang für den Auswärtsblock, keinen offiziellen. Also sind wir von A nach B, von links nach rechts. Und nach ca. 15 Minuten, nachdem wir dann immer so in diesem Bereich des Gästeblocks umhergeschwungen sind und uns durchgefragt haben, ist dann auf einmal neben uns ein großes Blechtor aufgegangen. Da haben wir dann gefragt, durften eintreten, sind dann auch reingekommen zum Eingang. Da sehr interessant, wir mussten unseren Namen im Vorfeld des Spiels angeben. Und diese Namen wurden dann auch wirklich kontrolliert. Ich musste wirklich sagen, wer ich bin, laut Ausweis, sonst weiß ich nicht, ob ich reingekommen wäre. Kennt man so auch nicht aus den deutschen Stadien. Angekommen am Block, am Getränkestand, haben uns so ca. 25 bis 30 Parma-Fans erwartet unten. Bisschen komische Blicke gab es, als wir Englisch gesprochen haben am Bierstand. Der Bierstand bestehend aus einem Tisch. Und das Büchsenbier wurde da in Dosen abgefüllt. Ich glaube 4,50 war der Preis, war ganz okay. Schade, dass man keine Stadionwurst essen konnte oder frisch gezapftes Bier genießen konnte. Aber gut, das war auch zweitrangig. Sind wir in den Block. Gab es nur eine Familie, eine vierköpfige. Die hat das wahrscheinlich genauso gemacht wie wir. Die saß da so ein bisschen außerhalb. Auch Touristen hat man sofort erkannt. Da haben wir uns erstmal so dahinter gestellt, haben die Sache erstmal beobachtet. Insgesamt hätte ich gesagt, waren so 100 bis 120 aktive Parma-Fans vor Ort. Und die haben dann uns so ein bisschen auch rangeholt. Der Capo hat gesagt, rückt mal alle zusammen. Die Familie ist da sitzen geblieben, wir sind stehen geblieben. Wir sind rübergerückt, wir sind da rübergerückt mit. Haben uns dann gleich eine Flagge vom den Jungs in die Hand gedrückt bekommen, die haben da Flaggen verteilt. Also hat man nun die Parma-Flagge in der Hand. Als deutsche Fußballfans und regelmäßige Stadiongänger, wo man halt auch weiß, dass eigentlich es nicht so üblich ist, da im Auswärtsblock als Fremder dann irgendwas in die Hand gedrückt zu bekommen. Doch sehr merkwürdig, aber außer den einen oder anderen komischen Blick mal von der Seite. Hat uns keiner gefragt, wo wir herkommen. Alles gut, sehr vernünftige Stimmung. Das Spiel war schnell erzählt. Der FC Parma ging mit 2-0 in Führung. Schöne Tore erzielt. Das Spiel halbwegs im Griff gehabt. Calgary kam nicht über Ansätze hinaus. Claudio Ranieri, der Trainer der Heimmannschaft, hat dann zweimal gewechselt, den angolanischen Stürmer Zito gebracht. Das Spiel ging dann in die andere Richtung in der zweiten Halbzeit. In der 89. Minute an der Siegtreffer, der angolanische Stürmer Zito, der zur Halbzeit gekommen ist, 2 Tore, die Heimfans komplett ausgerastet. Gab es kein Halten mehr, immer wieder verbale Auseinandersetzungen mit dem Parma-Block. Stimmung war gut in beiden Lagern, auch nach dem Spiel, der Parma-Block war noch sehr gut drauf. Die alte Legende Gigi Buffon, leider zur Halbzeit ausgewechselt, hat dadurch nicht auf unserer Seite mehr gespielt. Aber trotzdem haben wir alle 5 Tore auf unserem Tor gesehen, bei uns in der Ecke. Ja, jetzt am Samstag ist das Rückspiel. Wir mussten dann halt noch schnell aus dem Stadion raus und mussten uns ein bisschen durchfragen. Erst durften wir nicht, aber als wir gesagt haben, dass wir Touristen sind, wurden wir rausbegleitet. Dann ging das große Blechtor wieder auf. Der Ordner hat uns signalisiert, Jungs, das ist ja auf eigene Gefahr gerade, was ihr macht. Weil draußen waren schon die Calgary-Fans. Naja, dann sind wir mit dem Schritt rausgegangen, haben uns unter die Menge gemischt und dann war das Spiel für uns vorbei. Wir sind zurück, um 2:30 nachts sind wir wieder im Hotel angekommen. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, sehr schöne Stadt, verrückte, frenetische Fans. Solltet ihr mal da sein, es lohnt sich sicherlich ein Besuch bei Calgary im Norden, nein, Entschuldigung, im Süden von Sardinien. Ja. Ciao, ciao.
An dieser Stelle großes Dankeschön an André, der das vermittelt hat, Steven,
komplett von
ihm, der da eben, jo, nice. Und das Rückspiel dann eben, auch da hätte ja dann, wir hatten drüber geschrieben, eine Parma hätte dann 1-0 gereicht.
Genau, da hättest du, wie gesagt, hättest du vielleicht diesen Elfmeter geben können, dann gab es noch 2 Lattentreffer und so weiter, Wembley-Tor-mäßig, die eine, gut, da gibt es dann die Torlinie, die Kamera, die war auch richtig, aber er hat ihn zuerst gegeben und dann doch nicht mehr.
Ja, ah, echt? Ja. Hey, hat er nicht die Uhr?
Aber es sah zuerst so aus, dass er gegeben hat und dann halt nicht mehr. Dann war es doch kein Tor. Ich habe mich auch verguckt, Wild. Aber...
Okay.
Selbst im Jubel krass. Um den Tisch gelaufen.
Eieiei. Ja, also, da dann die. Definitiv, ey. Sorry, Mann. Ich habe da schon auch mitgefiebert, ehrlicherweise. Ich habe uns da schon hinfahren sehen.
Können wir trotzdem.
Jo, oder? Gucken wir uns ein bisschen Zweitliga-Fußball an. Erst besuche ich dich in Hamburg und dann fahren wir nach Parma.
Perfekt.
Liebe Grüße. Oh, die Folge kommt Dienstag raus, ne? Wenn ich
Jinx. Jinx
Rika. Donnerstag und Sonntagabend dann eben die Partien erst in Cagliari, dann in Bari. Es ist die Folge der Entscheidungen und wir sagen.
Kann im Kicktipp noch was entschieden werden durch das, nach ihrem Playoff-Spiel?
Ja, das wollte ich auch fragen tatsächlich. Aktuell ist es nicht ein. Gebettet.
Okay.
Und deswegen sagen wir vorerst mal Glückwunsch an Manivel und nur der FC Mole. Beide 547 Punkte, das ist mega stark. Und weil keiner von beiden irgendeinen Spieltagssieg geholt hat, gelten auch beide als Erstplatzierte. In diesem Sinne,
geil.
Chapeau.
Glückwunsch.
Dahinter Marek Hamsik, der sich aus China eingeloggt hat oder wo auch immer, 542 Punkte. Trabzon. Nordmilan, Trabzon, ach.
Der Club von der Schwarzmeerküste.
Ältere Fußballer spielen in der Türkei?
Ab und zu.
Das war mir neu. Nordmilan mit 535 Zählern dahinter. Das gilt auch für Il Principe 22. Und hier mit der Aufruf, ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich hoffe, das war auch in deinem Sinne, die Top 5, so sie denn Sticker möchten, schicken uns ihre Adresse bitte innerhalb der nächsten 10 Tage per Mail an serieamore-podcast@gmail.com, weil ansonsten können sich die dahinter Rangierten freuen. Und dann ist es mir natürlich ein großes Vergnügen, euch mitzuteilen, dass ich es zwar nicht mehr in die Top 100 geschafft habe, Platz 103, 455 Punkte, 4 fehlen für die Top 100, aber es ist genau ein Punkt mehr als Marius, der auf Rang 106 diese Saison beendet.
Ein Punkt heißt dann ein Bier. Das ist in Ordnung.
Stimmt, das hatten wir. Ja.
Vielleicht.
Das ist fair, oder?
Ja, das ist fair. Virtueller Handschlag hier in die Kamera.
Hier. Das seht ihr leider nicht. Vielleicht fangen wir irgendwann auch an, Video aufzuzeichnen und das bei YouTube hochzuladen. Oh, das war wild. Mir dröhnt ein wenig der Kopf. Viel war's. Aber es ist noch keine Sommerpause. Wie gesagt, nächste Woche dann Rückblick auf, tatsächlich natürlich dann noch ein bisschen Serie B und Spezia Hellas, aber auch große Champions League Final Review mit Thomas Hörner, der das Finale, wenn ich das richtig verstanden habe, in Milan vor Ort verfolgen wird.
Mit einem Fanclub oder so, glaube ich. Vielleicht. Ich gucke das nochmal nach. Oder
er erzählt uns das. Okay, macht er eine Live-Schalte für SSN oder so? Ich stehe hier in der Bar und. Aber gut, lassen wir das. Und dann in 2 Wochen die große Saisonrückschau mit Christian Bernhard, den ich noch nicht gefragt habe, aber den ich hiermit on air verpflichte. Und da wird dann auch die Elf der Saison durchgegangen, ob wir nochmal unsere Tabellentipps durchgehen. Weiß ich nicht. Ich habe sie tatsächlich, glaube ich, verlegt.
Hast du die mitgeschrieben?
Also meine auf jeden Fall nicht. Schauen wir mal. Hier nochmal der Aufruf. Marius hat es vorhin schon gesagt. Schickt uns jetzt schon innerhalb der nächsten 14 Tage eure Top 11 dieser Saison. Dann können wir da auch noch eine Community Top 11 zusammenstellen. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ihr in den letzten Wochen schon so viel mitgearbeitet habt an diesem Podcast. Danke für all die Stadionerlebnisse und danke für all das, was über Insta reinkommt. Das war jetzt wirklich die letzten Tage so viel, dass eventuell auch was durchgerutscht ist. Ich habe keine Ahnung, weil dann liest mal Marius was, dann sehe ich das nicht als neue Nachricht. Andersrum genauso. Ja. Und pipapo, Francesco hatte noch gesagt, wir sollen bitte die U20 berücksichtigen, ne?
Genau, U20-WM ist gerade in Argentinien. Italien ist da ins Halbfinale eingezogen, meine ich. Mhm. Ich verfolge es ehrlich gesagt nicht wirklich. Gibt da sicherlich ein paar interessante Spieler. Casadei, der zu Chelsea gegangen ist von Inter, macht da, glaube ich, eine ganz gute Figur. Pafundi von Udinese ist auch dabei. Wenn euch die Azzurrini interessieren, dann werft da doch mal einen Blick drauf.
Ja, geht auf den, geht auf Francesco Di Noi bei Twitter, der schreibt euch dann einen Bericht. Freut mich ja, dass er das gerade auf dem Schirm hat, ich hab's nicht. Und hier und heute ist nicht wegen keine Zeit mehr. Aber liebe Grüße. Wollen wir uns jetzt hier noch auf den Folgentitel einigen? Der angedeutete Handkuss oder Könige kommen, Könige gehen? Irgendwas davon.
Der angedeutete Handkuss ist doch schön. Das klingt auch nach so einem, weiß nicht, irgendwie einem Buch, das dann mit Christian Ulm verfilmt wird oder so.
Und das gucke ich mir an, wenn es Dienstagsabend bei Sat.1 läuft, ne? Danke fürs Zuhören. Mario, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco.